dich nach diese schönen Zeugnisse und Impulse. Genau, da war, wie sagt man, sattes, kräftiges Essen. Genau, ich werde einen kurzen Impuls geben, nicht, dass wir die Zeit überschreiten. Deswegen sag, wie lange soll? Um halb? Okay, jawohl. Ja, nicht, dass die Schweinebraten kalt werden zu Hause und so. Deswegen. Jawohl. Also wir freuen uns, dass wir da sind. Genau. Einige von arabischer Maranatha-Gemeinde haben erzählt, das ist so ein schöner Ort. Schade, es ist ein bisschen zu weit, sonst kommen wir jeden Sonntag hier. Genau. Ja. Genau, gerne, weil hier sieht anders aus als Essen. Essen ist große Stadt, viele Autos und hier viele Natur. Und einer hat gesagt, auch von der arabischen Gruppe, hat gesagt, hier ist frisches Luft. Ich habe gesagt, nicht nur frisches Luft, hier spart man Geld, weil die Frau geht nicht einkaufen und shopping und das sind die Geschäfte nicht so. Gott sei Dank habe ich keine Geschäfte gesehen, H&M und so. Also da hat viele Vorteile. Nicht, also wirklich, dann kann man viel Geld sparen hier. Da. Nicht Geld. Ja, alles klar. So wie der Armin die Bibelvers gelesen hat aus Korinther, 1. Korinther, Brief, Kapitel 1, Vers 18. Denn das Wort vom Kreuz ist eine Torheit denen, die verloren gehen. Uns aber, die wir gerettet werden, ist eine Gotteskraft. Viele Leute und auch hauptsächlich Muslime fragen uns, warum liebt ihr das Kreuz? Wieso ist das Kreuz für euch wichtig? Welche Bedeutung? Da, wenn wir, ihr sagt, Jesus Christus ist am Kreuz gestorben, das ist doch traurig. Warum feiert ihr? Warum liebt ihr dieses Ereignis? Normalerweise sollte was Schreckliches sein. Am Kreuz ist jemand gestorben. Und ich überlege, wie ich erkläre für die Menschen und auch hauptsächlich für die Muslime, weil die wollen manche gerne Fehler finden in der Bibel und im Christentum und denken, ah, jetzt haben wir was gefunden. Warum liebt ihr das Kreuz? Und in arabischer Literatur gibt's eine Geschichte, und die finde ich gut, die kann diese Frage beantworten, warum lieben wir das Kreuz? Die Geschichte sagt, ein Mann, ein Händler, ist vielleicht nach Indien gegangen und dort hat einen Papagei gekauft. Und der kommt wieder zurück, vielleicht war er Araber oder Perser, kommt wieder zurück zu seinem Heimatland mit seinem lieben Papagei. Und der hat den Papagei in einen Käfig gestellt. Und einmal musste er wieder nach Indien gehen und hat gesagt für seinen Papagei, ich gehe wieder, an dem Ort, wo ich dich gefunden habe, gekauft habe. Soll ich Grüße bestellen? Was soll ich sagen? Was soll ich dort erzählen? Sag, gib liebe Grüße an meine Verwandten, die anderen Papageien. Also die Geschichte ist nicht wahr, sondern ist ein Sinn, der dahinter steht. Und dann geht er zurück und dann erzählt er für die Verwandte von seinen Papagei, sagt, mein Papagei ist bei mir und er bestellt euch lieben Grüße. Und einer hört und plötzlich fällt er runter vom Baum, fällt er auf den Boden und er hat gedacht, ist gestorben. Und geht der Händler wieder zurück nach sein Heimatland und er weiß nicht, was er sagen soll zu dem Papagei. Wenn er sagt, ich habe Grüße bestellt und plötzlich jemand ist gestorben, runtergefallen von dem Baum, vielleicht ist sein Vater oder seine Mutter, weiß er nicht, aber das ist eine traurige Nachricht. Wie werde ich diese traurige Nachricht für meinen lieben Papagei erzählen? Und dann fragt ihn der Papagei, hast du die Grüße gegeben? Sagt ja. Und was haben die zurückgesagt? Was war die Antwort? Dann nach ein paar Minuten hat gesagt, ich muss jetzt sagen, was los war. Sagt, als ich das erzählt habe, ist jemand runtergefallen und ich denke, vielleicht ist gestorben, vielleicht ist dein Vater oder Mutter, weiß ich nicht. Warum haben die das gemacht? Und als der Papagei das hört, fällt er auch runter. Und er hat gedacht, jetzt ist auch mein Papagei gestorben. Er macht die Türe vom Käfig auf und nimmt seinen Papagei und will ihn raus an die Natur bringen und vielleicht begraben. Und plötzlich, als der Papagei gemerkt hat, jetzt ist er frei, nicht mehr im Käfig, er wacht auf und fängt zu fliegen und geht er weg. Und der Händler erzählt ihm, sagt zu ihm, jetzt, was ist das passiert? Du lebst und du fliegst und willst du weggehen? Und der Papagei hat zu ihm gesagt, du hast gedacht, du hast eine traurige Nachricht gebracht aus Indien. Aber diese Nachricht war eigentlich eine Mitteilung, eine Botschaft, wie ich soll frei werden aus dem Käfig. Ich soll das spielen, dass ich tot bin. Und so durch diese Nachricht habe ich die Lösung gefunden, wie ich rausgehe aus dem Käfig. Für dich ist eine traurige Nachricht, aber für mich ist eine Nachricht der Errettung. Durch diese Nachricht bin ich frei geworden. Und so erzähle ich auch für die Muslime, für die Leute, die mich fragen, warum liebst du das Kreuz? Für dich, wenn du das siehst, vielleicht sagst du Torheit, vielleicht sagst du Anstoß, aber für mich dieses Kreuz, Jesus ist am Kreuz gestorben, das war meine Errettung, das war eigentlich mein Platz. Und deswegen, wir lieben das Kreuz, wir sind stolz auf das Kreuz Christi, weil Jesus hat unsere Sünde vergeben, für unsere Sünde gestorben, er hat uns von dem Lohn der Sünde Tod befreit und deswegen, wir lieben das Kreuz Jesu Christi. Das Wort Kreuz ist auch, wo wir mit Muslimen reden können, wenn ich jetzt mich zusammenfasse mit einem Moslem und will ich sagen, warum glaube ich nicht an das Koran, dann erzähle ich von vom Kreuz. Da hat ein Bruder mich die letzten Monate mich gefragt, heißt Aaron, ist ein Pastor in einer Gemeinde, ich glaube in der Nähe von Hannover. Und der hat zu mir gesagt, Sama, du kennst dich aus mit dem Islam. Gib mir nur ein Beispiel, was ich für mich behalte und für meine Gemeindemitglieder erzähle, wenn die mit Muslime reden. Warum glauben wir nicht an Mohammed? Warum glauben wir nicht an den Koran? Und warum sagen wir, das ist für mich das wichtigste Grund? Habe ich meine Bücher aufgemacht und wieder bisschen gelesen, mich schlau gemacht, habe ich mehrere Sachen gefunden. Zum Beispiel im Koran steht, die Juden haben gesagt, Uzair ist der Sohn Gottes. Und die armen Juden haben nie in ihrem Leben das behauptet. Also da sieht man die Fehler. Er behauptet Dinge, die nicht stimmen. Und an einer anderen Stelle steht, dass ein Samaritaner hat den Kalb, goldene Kalb, gemacht hat für die Juden. Für die Israeliten, dass die den Kalb anbeten, als die hinausgezogen sind aus Land Ägypten. Die wollen nach Kanaan in die Wüste. Mose war weg. Kennt ihr die Geschichte? Und Koran sagt, es war ein Samaritaner. Und natürlich, ihr kennt euch aus mit der Bibel. Dieses Volk ist später gekommen, viel später. Das ist wie, stellt euch vor, sage ich, die Pyramiden haben Amerikaner gebaut oder sowas. Also das Volk ist später gekommen und die Pyramiden sind schon vorher. Und deswegen für uns als Christen, die Bibel kennen und Ahnung haben, das kann nicht sein. Oder Haman ist zurzeit, hat zurzeit Pharao gelebt, aber Haman kommt im Buch Esther. Da ist wirklich die Chronologie, man hat gesehen, der hat überhaupt keine Ahnung, der Schreiber oder Mohammed, vom Chronologie und der macht alles durcheinander. Aber das sind alle nicht der Hauptgrund, der beste Punkt, wo ich sage, an diesem Punkt, in einem Punkt kannst du zeigen, beweisen vor die Muslime, der Koran ist nicht Wort Gottes und Mohammed ist nicht Prophet. Und dieser Punkt ist das Kreuz Jesu Christi. An das Kreuz, die Muslime können es nicht reden. Warum? Weil der Koran hat sich in eine Falle reingelegt und diese Falle ist, er sagt, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Also da steht deutlich im Koran. Und was steht noch? Die Juden haben es gedacht, sie haben ihn getötet und gekreuzigt. Also die Juden haben es so behauptet. Und die Muslime sagen, hier ist gemein, Jesus wurde nicht am Kreuz gekreuzigt, sondern jemand anders. Aber wie kann das sein? Wann ist Islam gekommen? 600 Jahre nach dem Christentum? Stellt euch vor, gibt es hier einen Richter oder so? Keine Richter hier unter uns? Okay. Stellt euch vor, einer von euch ist ein Richter. Und dann kommt, dann ist ein Autounfall. Vielleicht ich fahre ein Auto, wie sagt man, ein oder so. Und dann Augenzeuge sagt, Samad war nicht schuld. Eine Minute nach dem Ereignis. Und stellt euch vor, dann kommt ein Augenzeuge, der nach einem Jahr und sagt, nee, das war Samad. An was, wie wird dieser Richter handeln? Normalerweise laut Gesetz und Richter, die nehmen die Augenzeuge, die Zeitgenossen, die nah sind an Ereignis. Nach 600 Jahren kommt ein Mann und behauptet, Jesus wurde nicht gekreuzigt. Ich sage selber schuld, Koran und Mohammed, du hast dich in eine Falle und in eine blöde Situation, hättest du lieber darüber nicht geredet, wäre vielleicht viel, viel leichter, dann können die Ausleger selber sagen, nee, das stimmt nicht. Aber wenn du selber in eine Situation steckst, dann selber schuld. Weil hier, du bist gegen die Geschichte, die historische Geschichte. Sogar die nicht an Jesus geglaubt haben, wie die Juden in Talmud, im Gemara, da steht, es gab einen Mann, hieß Jesus, Zauberer, wir haben nicht an ihn geglaubt und wir haben ihn gekreuzigt, gehängt. Also die Zeitgenossen oder die griechischen Historiker, die haben auch darüber erzählt, gibt es eine Gruppe, heißen die Christen, die glauben an jemand, heißt Jesus, die behaupten, er wurde gekreuzigt. Also diese wichtigen Stationen haben auch die Historiker erwähnt. Da sehen wir die Geschichtenschreiber, die Historiker, die Zeitgenossen. Alle sagen, abgesehen, ob die an Jesus geglaubt hat als Gott oder nicht, aber an die Kreuzigung haben nicht gezweifelt. Und deswegen, ihr Lieben, ich finde, das Kreuz ist der beste Beispiel und Beweis, das wichtige Beweis, warum wir nicht an den Koran glauben, weil er sagt, Jesus wurde nicht gekreuzigt und das, die Geschichte sagt, wurde gekreuzigt, die Bibel und die Zeitgenossen, die Gegner sogar, die Juden und alle diese Beweise zeigen, er ist gekreuzigt und nicht, wer der Koran sagt. Und wenn er was anders sagt gegen die Geschichte, gegen die Wahrheit, gegen die Bibel, dann selber schuld, ich glaube nicht an diesem Buch. Eine auch nächste Frage, wer ist der Erlöser? Wer ist diese Person, der am Kreuz gestorben ist? Und ich finde, diese Frage, die kann ich auch mit Muslimen, ist eine wichtige Frage, mit Muslimen zu reden und auch mit den Zeugen Jehovas. Weil alle, die sagen, es war ein Prophet oder ein Engel, da passt nicht, weil die Erlösung wird nicht vollgebracht, wenn ein Mensch war, wenn ein Prophet war, wenn ein Engel war. Weil ein Mensch, so wie ich, so wie wir, ist auch Sünder, ist auch schwach und der kann mich nicht erretten. Was sind die Kennzeichen des Erlösers? Was sagt ihr? Wie soll der Erlöser sein, wenn einer uns erlösen möchte? Perfekt, sündlos, genau, ja. Ja, muss auch die Strafe bezahlen können. Also wenn ich Strafe habe, 10.000 Euro und dann kommt mein Onkel, sagt, komm, ich helfe dir, ich habe aber nur 100 Euro, das hilft nicht. Da muss einer auch die Strafe zahlen können. Also da sehen wir, der Erlöser muss bestimmte Eigenschaften sein und nicht einen Engel. Engel sind sogar in die Bibel steht, sind für uns, Gott hat Aufgabe gegeben, dass die uns dienen. Also der Mensch ist höher als die Engel. Tiere können nicht, die sind niedriger als den Menschen. Propheten sind auch Sünder. Wer kann der Mensch erlösen? Das kann nur Gott sein. Und deswegen für mich ist, warum, wenn ich mit Zeugen Jehovas rede oder mit Muslimen, die behaupten, Jesus ist nicht Gott, das kann nicht sein, weil das hat mit Erlösung. Wenn jemand raubt die Gottheit Jesu, er raubt von uns die Erlösung. Wir sind gerettet, weil Gott ist für uns am Kreuz gestorben. Wenn nicht Gott ist, dann ist unsere Erlösung, geht das nicht. Also Gottheit Jesus ist mit das Kreuz Christi verbunden, ist eine Sache. Erlöser, Gott ist Mensch geworden, damit er uns erlöst. Und jetzt komme ich auf die nächste Frage. Warum ist Jesus gestorben? Was sagt ihr? Zuerst lerne ich von euch und dann werde ich jetzt. Für unseren Sünden, richtig, ja. Habt ihr bestimmt gesehen, als die, ich gebe ein Beispiel oder Geschichte dafür, es zu erklären, wann die Hamas, diese terroristische Gruppe, sind, wann war das, an Welt, 7. Oktober, sind nach Israel gegangen, haben die Zivilisten getötet. Und das hat uns alle bewegt und wehgetan. Und aber was für Ereignis war das an dem Tag, 7. Oktober? Wer weiß von euch? Da war ein Feiertag. Genau. Kennt ihr das? Der Feiertag? Die Araber machen gerne Kriege mit Israel, gerade an diesem Tag. Ägypten hat auch Krieg gemacht, 1970 oder 1973. 67, genau, das war genau an dieser Feiertag und der heißt Yom Kippurim. Und übersetzt auf Deutsch Versöhnungstag. Eigentlich dieses Wort bedeutet zudecken. Und kennt ihr die Geschichte, wie ist dieser Feiertag entstanden ist? Das hat Geschichte mit den Opfertiere, die Schlachtung vom Tiere, da ist auch einmal im Jahr, da kommt der Hohepriester und schlachtet eine, glaube ich, eine Kuh. Richtig, Pastor Carsten? Ich habe so nicht den. Genau, Lamm bei Passafest und also das sind verschiedene, gibt es mehrere Opferungen, Friedensopfer und Brandopfer und so weiter und auch einmal im Jahr und Passafest. Also wir sehen oft in der Bibel, bei Volk Israel, dass die Tiere schlachten. Und ich frage mich und auch stelle die Frage bei den Muslimen, weil die haben auch Tiere schlachten in ihren Religionen. Und auf Arabisch gibt es ein Wort für Sünden vergeben, heißt Allah yukaffiru anna khatayana. Also wie hebräische Wort, Yom Kippurim. Hört ihr die Kafara, Kephorim, das ist semitische Sprache, das ist genau dasselbe Wort. Und ich frage die Muslime, weißt du, was bedeutet dieses Wort? Steht auch im Koran. Du sagst Gott, yukaffir, also benutzt du dieses Wort. Warum sagst du nicht, Gott vergibt einfach? Wir haben doch ein Wort für vergeben auf Arabisch. Und das Wort bedeutet zudecken. Warum Gott deckt die Sünden zu, wenn er einfach vergibt? Und das hat mit Tiere zu tun. Tiere schlachten, die waren alle Symbol auf das Erlösung Jesu Christi. Wir mussten sterben und der ist für unsere Sünde gestorben. Gott hat Beispiele für Volk Israel gegeben mit Tiereschlachtung oder dieses beste, schöne Beispiel, Passalam. Also statt der Erstgeborene stirbt, der Passalam stirbt anstelle der Erstgeborene. Und die mussten nur sein Blut oben an, wie heißt das, Pfosten, der Türpfosten, streichen und so sieht der Engel und geht er vorbei. Und so ist unser Herr Jesus Christus für uns gestorben. Jesus ist für uns gestorben, damit er hat unsere Stelle, eigentlich diese Kreuz war unsere Stelle, wir müssen am Kreuz sterben, aber er hat unsere Stelle genommen und Mich bewundert immer, wie Jesus Christus unser Leben verändert, wenn wir wissen, jemand ist für mich gestorben, jemand liebt mich. Das bewegt das Herz. Gerade Menschen, die geboren sind in Gesellschaft und Kultur und haben Geschichte, die sich nie gefühlt haben, geliebt zu sein. Ich mag die Geschichte von Zachäus. Zachäus war Zöllner, Leute lieben ihn nicht. Vielleicht er hat selber sich nicht geliebt, war kleiner Mann und so. Und einmal mein Sohn kommt zu mir, mein ältester Sohn, und sagt zu mir: Papa, ich liebe mich nicht, ich bin nicht zufrieden, ich sehe nicht schön aus, obwohl er ist viel schöner als ich, er hat schönere Nase als ich, sieht wie nach seiner Mama, eigentlich sieht er schön aus. Aber das ist, gibt's immer noch Menschen, die sagen, ich bin nicht schön, ich mag mich nicht, ich kann das und dies nicht machen und so. Dann habe ich überlegt, ich erzähle ihm eine Geschichte, und das war genau von Zachäus, habe ich gesagt: Guck mal, er hat sich vielleicht sich selber nicht geliebt, aber Jesus Christus hat ihn geliebt. Jesus ist zu ihm gekommen und er hat die Liebe Gottes später dann nach dem Besuch von Jesus Christus erfahren. Ihr Lieben, ich lade euch ein, zu Jesus Christus zu kommen, seine Liebe erfahren. Jesus ist für uns gestorben. Er hat uns geliebt. Es gibt nicht größere Liebe als diese Liebe, die in die Bibel steht. Denn Gott hat so die Welt geliebt. Er hat seinen eigenen Sohn für uns gegeben. Ich bete mit uns. Herr Jesus, ich danke dir, dass du uns geliebt hast, dass du für uns am Kreuz gestorben bist. Herr Jesus, wir möchten dich einladen heute Morgen. Unser Bund, unser Versprechen wieder erneuern, wieder erinnern, wie es früher war, als wir dich begegnet haben, diese große Freude zu erleben. Keiner konnte uns helfen, keiner kann uns retten, aber du hast uns gerettet. Liebe Gemeinde, ich ermutige euch, vielleicht einer oder der andere sagt, ich möchte Jesus Christus in meinem Herzen einladen, dann ich ermutige dich, dieses Gebet zu sprechen. Sag in deinem Herzen, Jesus Christus, ich brauche dich. Ich habe gegen dich gesündigt. Ich öffne dir mein Leben und bitte dich, mein Herr und Erlöser zu sein. Vergib meine Schuld. Übernimm die Herrschaft in meinem Leben und verändere mich so, wie du mich haben willst. Amen.